FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Ihr hört Revolte Radio und im Studio ist jetzt Simone Adams. Simone Adams ist Autorin und sie hat ein Stück geschrieben, das heißt Väterverabschiedung. Und dieses Stück wird morgen gelesen, wird morgen Premiere haben im Politbüro in Hamburg. Morgen, das ist der 27. Mai. Genau, und vielleicht gehen wir einfach mal gleich in medias res. Väterverabschiedung, was verbirgt sich dahinter? Worum geht's?
Väterverabschiedung ist die Geschichte einer Rekonstruktion, würde ich mal sagen. Es gibt eine Hauptfigur, die Edith, die auf der Suche ist nach ihrer Vergangenheit, nach ihrer Kindheit. Und sie hat einen biologischen, sie hat einen sozialen Vater, von dem sie immer ausging, dass es ihr Vater ist. Und sie erfährt als schon erwachsene Frau, dass sie einen anderen, also einen biologischen Vater hat. Und sie macht sich auf die Suche nach diesem Vater. Und damit auf die Suche nach ihrer Geschichte.
Genau, und in dieser Geschichte geht es ja, ist ja das zentrale Thema dann, oder vielleicht kann man sagen, es gibt zwei Stränge. Das eine ist, dass sie eigentlich in ihrer biologischen Familie ja sucht, in ihrer sozialen Familie ja sucht und sozusagen merkt, ah ja, ihr wird langsam klar, dass da nicht alles immer so in Ordnung war, wie sie früher dachte und dass sie ganz viel Konkurrenz zwischen den Eltern es gab und so weiter und sie in eine bestimmte Position reingeraten ist. Auf der anderen Seite erinnert sie sich auch an ihren biologischen Vater, der bei dem ihre Mutter gearbeitet hat. Er war Arzt. Und ihre Mutter hat bei ihm gearbeitet und sie erinnert sich an das Verhältnis und es geht eigentlich um Kindesmissbrauch.
Also das ist ein Strang. So ein Leitmotiv in dem Theaterstück ist so das Lexikon der Zeitformen, also das Grammatikbuch. Und sie sucht sozusagen auf dieser Präsensebene, also die Gegenwart, wo sie in sich spürt, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Und dann gibt es so verschiedene Vergangenheitsformen. Dann gibt es sozusagen dieses Perfekt, diese Vergangenheit, die sie selbst erlebt hat. Und das sind Übergriffe, die sie in den ersten Lebensjahren erlebt hat. Also der Vater, die Mutter, die hatten ein sehr leidenschaftliches Verhältnis, was den Vater aber nicht gehindert hat, sich auch an diesem Kind zu vergreifen. Und das kann ich vielleicht jetzt so schon mal anmerken. Das ist oft ein Irrtum, dass Menschen denken, jemand, der als Erwachsener ein erfülltes Sexualleben hat, vergreift sich nicht an Kindern. Oder oft wird es ja auch umgekehrt argumentiert, wenn die Ehefrau nicht zur Verfügung steht, dann vergreift man sich an Kindern. Aber darum geht es nicht. Es geht um sexualisierte Gewalt. Und ja, das ist sozusagen die Vergangenheit, die sie selbst betrifft. Es ist dieses Verhältnis endet dann, also es gibt eine dramatische Trennung, was insofern ein Glück ist für die Edith. Das heißt, sie muss sich an eine sehr frühe Zeit ihres Lebens erinnern. Und dann gibt es aber noch die sogenannte Vorvergangenheit, also das Plusquamperfekt in ihrem Grammatikbuch. Und das ist eben die Zeit des Nationalsozialismus.
Genau, bevor wir darauf kommen, noch mal ganz kurz. Also diese Szenerie, sie erinnert sich daran, um das ein bisschen aufzuschlüsseln, sie erinnert sich ja eigentlich daran, dass sie quasi mit ihrer Mutter zu deren Job als Arzthelferin oder Assistentin des Arztes gegangen ist und die beiden ein Verhältnis hat. Und was ich interessant finde, ist, dass sie sich ja an beides erinnert. Sie erinnert sich an Sex zwischen ihren Eltern, also ihren biologischen Eltern, zwischen ihrer Mutter und diesem Arzt. Und sie erinnert sich eben, wenn die Mutter weg war oder dass der Arzt die Mutter weggeschickt hat, an Übergriffe gegen sie selbst, also das, was sie selbst erinnert hat, so genau in dieser Doppelkonstruktion, die du ja quasi beschreibst. So, genau. Wo du das eben jetzt aber schon erwähnt hast, es geht auch um den Nationalsozialismus. Wie geht es darum? Also was ist die Verbindung? Vielleicht kannst du das noch aufschlüsseln.
Ja, ich würde kurz noch nachtragen, weil du sagst, sie hat beides erlebt. Vielleicht auch, dass man sich klar macht, beides ist auf eine Art eine Überforderung für ein Kind. Also auch diese Art von Amour fou sozusagen mitzuerleben, ist für das Kind schon traumatisierend. Und dann natürlich auch dieser sexualisierte Umgang. Ich möchte gar nicht so gern Missbrauch sagen, sondern es ist eine Art von pervertiertem Umgang, was zutiefst irritierend ist für ein Kind. Und das ist sozusagen die Brücke zur Zeit des Nationalsozialismus, dass sie sich irgendwann klar macht, was das für eine Art zu denken, zu fühlen, zu handeln ist dieses Mannes. Und dieser biologische Vater ist einfach noch mal 20 Jahre älter als der soziale Vater. Und damit ist sie plötzlich mittendrin in der Geschichte des Nationalsozialismus. Also plötzlich ist klar, dieser Mann, ihr Vater, ist Mediziner geworden zur Zeit des Nationalsozialismus. Und dann muss man sich fragen, was heißt das? Was hat dieser Mensch gelernt? Und ihr wird eher intuitiv klar, dieses menschenverachtende Verhalten muss er in dieser Zeit gelernt haben.
Bevor wir darauf vielleicht nochmal zurückkommen, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Was hat dich dazu gebracht, dieses Stück zu schreiben?
Es gibt viele Zugänge, sehr viele sogar. Ich habe, vielleicht fange ich mal biografisch an. Ich bin tatsächlich in der Psychiatrie groß geworden, weil meine Eltern dort gearbeitet haben. Und das heißt damit, auch, obwohl das ja so viele Jahre nach dem Nationalsozialismus ich so viel später dort aufgewachsen bin, war das atmosphärisch immer noch sehr spürbar. Also eine Klinik, von der aus auch Menschen in die Vernichtung geschickt wurden, von der aus Menschen, also es gab Zwangssterilisationen, es wurde mit Radium, mit Röntgenstrahlen wurde sterilisiert. Und also irgendwann musste ich mir sozusagen die Frage stellen, jetzt ganz rein biografisch, die Klinik, in der ich groß geworden bin, damit aber letzten Endes auch, ja, was heißt es für mich, in diesem Land zu leben, wo eben auch 70.000 Menschen, glaube ich, jetzt allein im psychiatrischen oder aus solchen Gründen getötet wurden. Und ich glaube, jeder kommt irgendwann an den Punkt, sich mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und dann dieses Thema.
Ganz kurz dazwischen, ja? Wann bist du da groß geworden? Von welcher Zeit sprechen wir ungefähr?
Ja, 70er Jahre. Mhm. 70er Jahre, genau. Wo das immer noch sehr verheimlicht, vertuscht war einerseits und andererseits auch immer noch im Sprachgebrauch sehr gang und gäbe war und eine bestimmte Mentalität. Das ist mir wichtig, auch in dem Stück, dass das atmosphärisch spürbar wird. Also ich bin schon auch gefragt worden, warum ist es nicht genauer definiert, was dieser Mann getan hat. Es bleibt im Vagen, im Ungefähren. Wir wissen einfach nur, er wurde Mediziner, so sagt es dann Edith, auch zu einer Zeit, als kein Jude mehr Arzt werden durfte, zu einer Zeit, in der Menschen Material wurden für medizinische Experimente. Und das ist das, was sie spürt. Also, dass sie spürt, ich bin eigentlich Material für diesen Menschen. Und das wollte ich ausdrücken, weil ich glaube, wann immer das ganz konkret wird, ist es auch eine Form von Reduktion und kann man es vielleicht sogar noch mal ein Stück eher abschließen, abhaken. Wenn wir sagen, ist das genau dieses und jenes ist passiert, können wir es auf eine Art abschließen, was sicher auch gut ist. Aber ich wollte eigentlich das offen lassen und auch diese Beunruhigung nicht auflösen am Schluss, indem wir das genau zahlenmäßig oder qualitativ genau festlegen. Also Edith bleibt, muss leben mit dieser Frage, ich werde nie genau wissen, was damals passiert ist. Und das ist für mich ein Stück Realität auch.
Zurück zu deiner also zu deinen Intentionen oder Motivationen, das Stück zu schreiben. Du hast jetzt gesagt, die eine Motivation eben die biografische, hast aber noch andere angekündigt.
Genau, ich habe wissenschaftlich gearbeitet zu dem Thema in Freiburg in einem Forschungsprojekt. Da ging es um Mitläufer des Nationalsozialismus. Das war ein Forschungsprojekt, in dem Menschen angeschrieben wurden mit der Frage, was bewegte sie, Hitler zu folgen. Da ist auch später ein Buch draus entstanden von Dr. Stefan Marx, das genauso heißt, warum folgten sie Hitler? Ja, also da sind wir plötzlich Menschen begegnet, die ja schon im hohen Alter uns dann sagten, endlich dürfen wir auch sprechen, es durften immer nur die Opfer sprechen. Und es war sehr spannend, wenn man das sozialwissenschaftlich angeht, diese Denkstrukturen, diese Argumentationslinien, die diese Menschen sich zurechtgelegt haben. Da hatte ich sozusagen diesen Zugang und den dritten Zugang, das ist das Therapeutische. Ich habe lange als Psychotherapeutin gearbeitet und habe sehr, sehr oft mit Menschen gearbeitet, die Missbrauch erlebt haben.
So dass du quasi aus ganz unterschiedlichen Richtungen zu diesem Stück gekommen bist. Warum hast du es als monologisches geschrieben? Also was war die Idee? Also das wird ja im Grunde die ganze Zeit aus der Perspektive der Protagonistin Edith so eine Art Stream of Consciousness. Also man hört die ganze, also man vollzieht so ein bisschen ihre Entwicklung nach eigentlich. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Oder was ist die Funktion dessen für dich?
Ich glaube, für mich war es dieser Starting Point, also so dieses, ich bin plötzlich einer Situation ausgesetzt, plötzlich ist diese NS-Vergangenheit viel näher, als ich dachte oder als Edith dachte. Das heißt, das war für mich ein Stück auch meine eigene Erfahrung. Wir denken immer, das ist so weit weg, das ist so lange her. Und dann gibt es plötzlich Momente, wo man merkt, aha, das ist ja sehr nah am eigenen. Und ich muss dazu sagen, dass eigentlich die heutigen Anforderungen, wenn ich so höre, was Lektoren gerne haben, die haben es eigentlich gerne ausgewogen, dass alle Figuren ihren Raum bekommen. Also es ist eigentlich, muss ich sagen, wäre es leichter gewesen, dass das wunderbar ausgewogen ist. Aber mir war das sehr bewusst und es war eine sehr bewusste Entscheidung. Ich dachte, Death of a Salesman hieß ursprünglich Inside His Mind. Also ich finde, das ist auch die Chance von Literatur, die darf subjektiv sein, sie darf monoperspektivisch sein. Alles andere dazu hatte ich eben die wissenschaftliche Arbeit.
Die Frage ist ja tatsächlich bei diesem Thema nun, ob es nicht auch, ob sie vielleicht an einer bestimmten Stelle auch monoperspektivisch sein muss. Also weil es sozusagen eben dazu dann, oder weil die Frage ist, wie will man sozusagen diese Konstellation, die ja sehr kompliziert ist, die du beschreibst, also einerseits die verschiedenen Figuren, nämlich sie, die Protagonistin Edith, also die Protagonistin Edith, dann gibt es noch ihre Schwester, ältere Schwester. Dann gibt es sozusagen die Mutter, den biologischen Vater und den sozialen Vater und die dann sozusagen ja auch noch in den unterschiedlichen Zeitlinien. Also es ist natürlich anders von der Perspektive, von der sie heute ihre Suche anfängt, als sozusagen zu dem Zeitpunkt, zu dem das quasi historisch stattgefunden hat. Also da hat man ja auch den Eindruck, es ist eigentlich schwer, das als eine Konstellation zu präsentieren in einem Stück, die nicht klischeehaft ist. Also ich glaube, man gerät sonst, also oder ich könnte mir vorstellen, man gerät sonst ganz leicht in so klischeehafte Darstellungen. So, also insofern hat mir das auch total eingeleuchtet. Also das fand ich wirklich, also ich habe es ja jetzt nur gelesen, noch nicht gesehen, aber extrem lesenswert.
Also es ist inside her mind. Also sie darf subjektiv sein, sie darf in ihrem Erleben sein und es muss nicht verifizierbar sein letzten Endes von außen. Das dürfen andere Stücke oder wegen mir auch andere Formate leisten, wenn man sagt, wir wollen wirklich die NS-Zeit abbilden. Nein, also mir ging es gerade um diese Rekonstruktion und auch um das Verarbeiten, weil das auch sozusagen ein Blick ist, der mir sehr vertraut ist, wo ich dachte, da kann ich am ehesten einen Beitrag leisten.
Also das spiegelt vielleicht auch so einen Leseeindruck von mir wider, dass ich den Eindruck habe, diese immer wieder angedeuteten und zum Schluss, es gibt eine letzte Passage des Stückes, die, glaube ich, Träume heißt, wenn ich mich recht erinnere, wo dann dieser Verbindung zum Nationalsozialismus, zu NS-Verbrechen sehr konkret gemacht wird. Also wo sie dann Häftlinge in Waggons plötzlich vor sich sieht oder sich die Gedanken daran heraufbeschwört, wo es um medizinische Versuche geht und so weiter. Also wo das sozusagen eine Konkretion bekommt, wo ich den Eindruck habe, als individuelle Verarbeitung leuchtet mir das total ein. Also das finde ich, kann man auch gut machen. Wiederum als sozusagen mit dem Blick von außen, mit dem Blick, sei es der Wissenschaftlerin oder sei es sozusagen jemand, der sich mit Zeitgeschichte beschäftigt, hat das ja durchaus so sozusagen Mixed Messages, würde ich sagen, weil also sie setzt sich dadurch ja quasi in eine Relation mit diesen NS-Opfern. Also sie setzt sich als Opfer in eine Relation mit diesen NS-Opfern und es passiert nach meinem Dafürhalten implizit was auch problematisch ist. Nämlich man sagt sozusagen auf der einen Seite, die Nazis, die NS-Täter waren alle auf eine besondere Art pervers. Also diese Menschenverachtung war auf eine besondere Art pervers. Da könnte ich jetzt auf einer anderen Ebene argumentieren, das nimmt ein bisschen das Moment weg, dass man eigentlich sagt, ganz normale Männer. Also die sind eben nicht auf eine ganz besondere Art pervers, sondern diese leben einfach in einer Normalität, in einer bestimmten Gesellschaftsformation, in der diese Art von Menschenverachtung sozusagen zur Normalität wird. So, und die Frage ist, braucht das eigentlich oder wie kann man sozusagen eigentlich die Perversion darin definieren? Und nicht jeder Nazi, der darin agiert hat, ist sozusagen jemand, der jetzt sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, wie man es auch immer ausdrückt, notwendig dann eben auch praktizieren musste oder so, um es ein bisschen plakativ zu sagen. So das in die eine Richtung und in die andere Richtung eben auch die Frage, natürlich gibt es sexuellen Missbrauch, sexuelle Gewalt gegen Kinder auch in anderen Ländern. Also es ist nichts, was spezifisch nationalsozialistisch ist. Natürlich ist es jetzt hier in Deutschland, in diesem Kontext, hat es immer viel mit der Vergangenheit zu tun. Es ist aber nicht ausschließlich so. So, und diese beiden, also das sind sozusagen so diese beiden Richtungen, wo ich den Eindruck habe, ich finde den Vergleich auch gut, der macht auch Sinn, aber es, also als Message des Stückes ist er auch nicht unproblematisch.
Es ist natürlich so, wann immer ich mich für eine bestimmte Konstellation entscheide, fallen viele andere Optionen dadurch weg. Also mir war wichtig zu zeigen, dass wir eine bestimmte Struktur hatten in unserer Gesellschaft, die dann plötzlich mit 45 zusammenbrach. Und wir haben die Illusion von einem Neuanfang. Tatsächlich sind es aber dieselben Menschen. Und dieser Mann, also dieser biologische Vater, kann das, was er tut, nur noch in der kleinsten gesellschaftlichen Einheit tun, nämlich in dieser Familie. Also er kann das nur noch ausleben an einem Kind und nicht mehr, weil es einfach zum Glück dann andere Strukturen gab, er kann das anders nicht mehr ausleben als an der kleinen Edith. Und das andere ist so, dass ich natürlich, ich habe jetzt, als ich dann auch noch mal ein Stück recherchiert habe, ich habe mir dann auch Filme nochmal angeschaut aus den 70er Jahren, zum Beispiel, wie sich ein Klaus Kinski inszeniert hat bei Interviews. Da ist schon so viel strukturelle Gewalt, also mit Menschen umzugehen, im ganz Normalen, das ist jetzt noch, muss man gar nicht bis in die Sexualität gehen, um zu sagen, das ist eigentlich faszinierend, was damals möglich war an Umgangsformen, was heute nicht mehr möglich ist. Heute sind andere Dinge möglich, aber das ist mir schon sehr bewusst, dass das sehr zeitgebunden ist, was ich erzähle, und sehr, sehr ortsgebunden auch.
Ja. Was ich daran auch, also ich finde das deswegen interessant, weil ich den Eindruck habe, dass ganz viele Diskussionen, die in Deutschland eigentlich in den letzten Jahren ja stattfinden, eben genau ohne diese Vergangenheit auskommen. Also Beispiel sexuelle Gewalt gegen Jungen in Heimschulen, wo man eigentlich den Eindruck hatte, während der Debatte, also auch so der Mediendebatte, es ist offensichtlich, die Frage auch mal zu stellen, von welchem Alter dieser und welcher Sozialisation dieser Heimschullehrer, dieser Täter sprechen wir eigentlich. So, und genau, haben wir nicht da auch was mit der NS-Geschichte zu tun? Also in diesem Sinne finde ich auch, es macht durchaus viel Sinn und ein Stück holt das quasi rein. So.
Ja.
Trotzdem bleibt sozusagen dieses Moment auf der anderen Seite offen, dass ich den Eindruck habe, ja, wird es nicht dadurch zu sehr, ist es nicht sozusagen zu sehr vielleicht sensationslüsternd oder sowas, weil es eben ihre private Aufarbeitung, ihre persönliche Aufarbeitung ist, in der sie das verbindet und dann sozusagen sich selber mit Häftlingen in eins setzt und so weiter. So, also
ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich literarisch daran gearbeitet habe, weil ich finde, Literatur darf so subjektiv sein, so kontrovers, also da dürfen sich dann andere gerne auch dran abarbeiten. Aber gerade weil es eben völlig auf Edith fokussiert ist, ist sozusagen, das ist das Erleben von Edith. Das ist nicht mein Erleben oder es ist nicht meine Werthaltung, sondern es ist die Werthaltung eines Menschen, kann man durchaus auch kritisch sehen. Also ich habe natürlich in meiner langen Arbeit mit Missbrauchsopfern, habe ich auch Menschen erlebt, die sich völlig darüber definieren, was auf eine Art auch wiederum problematisch ist und die das nicht mehr in Relation setzen können zu anderen. Aber das ist sozusagen eine Entscheidung, ich lege das in die Figur. Und ja, ob das dann alles so stimmt oder ob man, wie gesagt, ob man diesen Vergleich überhaupt ziehen darf, ja, das ist dann die Frage fürs Futur sozusagen. Es gibt ja am Ende diese Zeitform, wo sie dann landet. Das wäre sozusagen die Frage, wie ordnet sie es dann ein im Futur? Da ist sie ja gerade erstmal dabei, das einzuordnen. Das passt vielleicht auch an der Stelle nochmal. In dem Moment, wo sie das zeitlich alles einordnet, bekommt sie vielleicht auch ein Verhältnis dafür. Das ist die Vergangenheit, die ich selbst erlebt habe, das ist die Vorvergangenheit und inwieweit kann ich mich selbst da verorten?
Du hast ganz vorhin gesagt, nochmal auf die Frage, also in der ersten Frage, ganz am Anfang, dass es dir auch darum geht, zum Beispiel bestimmte, oder du hast es so implizit gesagt, bestimmte Klischees möglicherweise über Täter vielleicht sexueller Gewalt da wegzunehmen, zum Beispiel, sie hätten kein erfülltes Sexualleben und so weiter. Was würdest du dir für dein Stück in so einer bundesdeutschen Debatte wünschen, also wie damit umgegangen wird oder wie in so in der Diskussion, in der Rezeption?
Also man muss es immer ein Stück aus der Hand geben. Das ist immer ein Prozess von Loslassen, wo das nicht mehr in meinem Einfluss ist. Ich kann aber sagen, ich bin immer dankbar, wenn es nicht so auf Sensationen angelegt ist. Also auch da jetzt nochmal ein jüngstes Beispiel, wenn ich sehe, Natascha Kampusch will nochmal ihre Geschichte nach außen bringen und kann das, aber war mein Eindruck, kann das heutzutage nur noch tun, wenn sie bereit ist, bestimmte Sexszenen da zum Beispiel in einen Film einfließen zu lassen, dann finde ich das sehr problematisch.
Du musst, glaube
Also.
ich, für die FSK-Hörerin noch mal ganz kurz ein paar Stichworte sagen zu Natascha Kampusch.
Ja, die ja sehr lange eingesperrt war und Opfer wurde. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre sie da im Keller eben war und eine ganz problematische, auch letzten Endes eine sehr nahe Beziehung dann zu einem Täter hatte, dem sie ja nicht mehr entfliehen konnte. Und es gab dann ein Buch, in dem sie das verarbeitet hat. Und es gibt aber, gab jetzt gerade, glaube ich, gab es einen Film. Ich habe das nicht so weit verfolgt, aber dieses Thema Rezeption, also das hat mich beschäftigt zu sehen, wie deutlich man doch werden muss. Und das finde ich sehr ambivalent. Also einerseits ist es gut, dass wir mehr sprechen über diese Dinge. Ich habe, als ich anfing, auch mit therapeutischer Arbeit, da saßen wirklich auch Frauen bei mir, die sagten, ich wusste nicht, dass es Menschen gibt, die sich an so kleinen Kindern vergreifen. Also ich wusste, dass das bei pubertierenden Mädchen anfangen kann. Aber da gab es allen Ernstes auch ältere Frauen, die ihre Kinder nicht geschützt haben, weil sie gesagt haben, das war unvorstellbar, da wurde nie drüber gesprochen. Und das wollte ich eigentlich nur sagen, wir reden heute sehr viel über sehr vieles. Ich weiß nicht, ob es immer von Vorteil ist, wenn es dann skandalisiert und individualisiert wird. Also auch da war es mir wichtig, ein gesellschaftliches Thema im Hintergrund zu haben, dass es nicht völlig als dramatisches Einzelschicksal dargestellt wird.
Genau, wobei ich finde, ich würde dir recht geben, wir reden über vieles und es wird oft skandalisiert oder individualisiert auf eine voyeuristische Weise eigentlich. Das ist ein großes Problem. Gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, wenn ich mir so bestimmte Berichterstattungen angucke, dass es nach wie vor auch eine Unsprechbarkeit gibt. Also dass sozusagen es einfach nicht normal ist, tatsächlich auch Details über sexuelle Gewalt, die Frauen erlebt haben, Männer erlebt haben, Kinder erlebt haben, darüber tatsächlich über Details zu sprechen, ohne dass man das jetzt voyeuristisch macht oder individualisiert, sondern es ist ganz oft so, dass im Grunde eine Geschichte erzählt wird, von der man quasi als Zuhörerin dann denkt, okay, ich denke mir jetzt mal einen Teil. Und das, was man sich denkt, das ist dann ganz oft quasi phantasmatisch und so weiter. So, und deswegen habe ich oft den Eindruck, dass es eine bestimmte Sprechbarkeit eigentlich bis heute nach wie vor nicht gibt. Und ich würde mir oft wünschen, dass man eher denkt, man redet auch mal über diese Situation und worüber wir eigentlich wirklich reden. So.
Also ich würde mir da wünschen, würde ich noch anfügen, ich glaube nicht, dass wir noch mehr Details brauchen, sondern die Struktur dahinter. Also dass wir genauer schauen, welche Strukturen führen dazu oder gibt es denn, welche Strukturen gibt es denn in der Familie oder in der Gesellschaft, die sowas möglich machen. Und zwar eben, ich setze jetzt mal an bei den 70ern bis heute, das war jetzt so mein Schwerpunkt, das kann man noch mal ausweiten, Nationalsozialismus bis heute. Und ich glaube, dass das jeder Diskussion darüber, auch über Missbrauch, gut tut, wenn wir es ein Stück abstrahieren von dem Einzelfall, also wenn wir es analysieren wollen, wenn ich in der Therapie oder wie auch immer Menschen helfe, bin ich natürlich sehr beim Einzelfall. Aber jetzt in der Forschung oder eben auch in der Literatur finde ich es sehr, sehr gut, davon zu abstrahieren. Und wie gesagt, ich finde es dann spannend, wenn dann aber die Rezeption wieder dahin geht, dass man sagt, ja, aber das ist ja viel zu abstrakt oder viel zu... natürlich ist es einfacher, wenn wir ein Einzelschicksal haben, was uns sehr bewegt und was wir dann aber auch sehr schön wieder von uns weghalten können.
Mhm.
Und ich finde, Literatur darf immer noch und soll immer noch beunruhigen.
Ja, ich würde sagen, mit diesem Wort vielleicht ein Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Interview.
Danke auch. Ja.
Genau, für diejenigen, die sich das angucken wollen, die quasi szenische Lesung zu diesem Stück, das wird stattfinden im Politbüro am 27., am Montag, den 27. Mai hier in Hamburg.
Mhm.
Und wird dann sicher nochmal aufgeführt. Die weiteren Termine stehen noch nicht fest, aber das kann man dann sicher dem Programm des Politbüro entnehmen oder vielleicht auch an anderen Stellen.
Mhm.
Vielen Dank.
Dankeschön.